Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen und ich muss noch weiter zur Seite gehen. Zeig mir Dirk. Ist okay? Top. Sehr schön. Schönen guten Morgen. Ich hoffe, es geht euch gut. Heute ist ein guter Tag. Es ist Sonntag. Wie gut ist das? Wir sind hier, ein guter Ort, um zu sein. Oder du bist vom Livestream, auch ein guter Ort. Und Jan ist letztes Mal in eine Predigtreihe reingestartet. Und das war ziemlich cool, weil vor 2 Wochen habe ich mit Gott geschnackt und habe ihn so gefragt, okay, was ist es, was du in 2 Wochen, also heute, erzählen möchtest? Und ich hatte so den Eindruck, dass Gott zu mir spricht und sagt, okay, hey, es ist ein neues Jahr, ja, und es ist dran, dass du darüber redest, wie man ins neue Jahr reinstarten kann, was neue Möglichkeiten sind, was für Schritte man gehen kann, um sich auf dieses neue Jahr vorzubereiten. Und 2 Tage später hat Jan mich angerufen und hat gesagt, hey, wir starten eine neue Predigtreihe, Startpunkte. Ja, es soll darum gehen, wie können wir das Alte abschließen und in etwas Neues reinstarten. Wo ich dachte, oh Mensch, ja, das passt ja. Da scheint Gott etwas vorzuhaben und das ist gut so und so soll es sein, weil das ist die oberste Priorität, dass Gott das hier erzählt, was er erzählen möchte und dass er hier die Nummer 1 ist. Und deswegen, Vater, bete ich darum, dass du heute hier das sagst, was du möchtest. Schenke uns offene Herzen, offene Ohren, mir einen Mund, der das erzählt, was du möchtest und was deine Gedanken sind für diese Gemeinde und für jeden Einzelnen hier und im Livestream. Amen. Und ganz zu Beginn möchte ich eine These aufstellen. Und zwar lautet die These wie folgt: Gott möchte, dass du ein kraftvolles und erfülltes 2022 erlebst. Das ist die These. Und jetzt sagt der eine oder andere vielleicht, ja, genau. Guck dir doch mal an, wie das im Moment aussieht. Corona ist absolut nervig, diese problematischen Situationen stehen bevor, die Zahlen gehen durch die Decke, das ist nicht cool. Das sieht nicht nach einem guten, kraftvollen, erfüllten 2022 aus, sondern eher nach dem Gegenteil. Oder vielleicht sagt auch jemand anderes, ja, kann schon sein, dass Gott das für mein 2022 vorgesehen hat, aber was bringt es mir, wenn ich es das nicht erlebe? Und genau da möchte ich heute mit euch reinschneiden und deswegen habe ich der Predigt den Titel gegeben, Dein Start in 2022, 4 Schritte in ein gutes und erfülltes Jahr. Und mir ist ganz wichtig, ich möchte mit dir heute diese 4 Schritte angehen. Ich glaube, das sind gute 4 Möglichkeiten und 4 Schritte, die du gehen kannst. Ganz egal, ob du seit Jahrzehnten Christ bist oder erst heute eine Entscheidung für Gott triffst. Und ich bin überzeugt, wenn du diese 4 Schritte gehen wirst, dann wirst du erleben, dass Gottes Plan und Gottes Wille in deinem Leben Realität wird. Denn ich bin diese Schritte vor 2,5 Jahren bin ich diese Schritte gegangen und sie haben mein Leben auf den Kopf gestellt, auf eine großartige und positive Art und Weise. Und ich möchte euch da mit reinnehmen und möchte euch in den ersten Vers mit reinnehmen. Und zwar in Johannes 17, Vers 3. Eigentlich sollte da jetzt noch gar nicht alles stehen, aber gut, es steht schon alles, dann werdet ihr schon etwas gespoilert. Lest mit mir einfach nur das, was ich jetzt vorlese und dann passt das. Johannes 17, Vers 3, ein großartiger Vers, der Lieblingsvers meiner wunderbaren Verlobten. Johannes 17, Vers 3, da steht, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Und dieser Vers, da steckt einiges drin, was man vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so liest. Und zwar, als erstes lesen wir, das ist aber das ewige Leben. Und bei Leben, ewiges Leben, da denkt man vielleicht, ja gut, okay, das ist das Leben, was ich irgendwann dann erlebe, wenn ich gestorben bin. Ja, das Leben nach dem Tod, worauf wir uns freuen, wenn wir alle im Himmel durch die Gegend jumpen und alles cool ist, das ist dann das ewige Leben. Aber ich kann dir sagen, dieser Vers spricht nicht nur vom Leben nach dem Tod, sondern dieses Wort Leben kommt aus dem Griechischen Zoe. Und Zoe bedeutet nicht nur, ja, das wunderbare Leben nach dem Tod. Dieses griechische Wort Zoe bedeutet ein Leben in Fülle. Ich habe mal in ein Wörterbuch zum Neuen Testament geschaut und dort schreibt der Autor, Zoe spricht von dem übernatürlichen Leben, das Gott und Christus besitzen und das die Gläubigen in der Zukunft erhalten, jedoch auch schon in der Gegenwart genießen. Dieses Leben bezieht sich nicht nur auf die Zukunft, sondern auch auf die Gegenwart, auf deinen jetzigen Moment und auf das, was du in diesem Jahr erleben wirst. Und eine andere Quelle, die Blue Letter Bible, ist eine App, die ebenfalls diese Verse oder diese Wortbedeutung auseinandernimmt und da tief reingeht, sagt, okay, Zoe spricht von einem Leben, von einem kraftvollen Leben, von einem erfüllten Leben, ein aktives Leben, auch in dieser Welt. Ja, auch diese Quelle zeigt auf, hey, dieses Zoe-Leben bezieht sich auf das Hier und Jetzt und nichts weniger als ein erfülltes, kraftvolles Leben, ein Leben in Fülle. Also, sehen wir, das ist aber das ewige Leben, das ist aber ein kraftvolles Leben, ist es, ein erfülltes Leben ist es, wenn sie dich, den allein wahren Gott, erkennen. Und auch auf Erkennen möchte ich hier noch einmal etwas tiefer eingehen, weil hinter Erkennen steckt auch mehr als, ich erkenne, da hinten sitzt Carsten mit der wunderschönen schwarzen Maske, das erkenne ich sogar, obwohl er sie aufhat, das ist Carsten, den erkenne ich. Das ist damit nicht gemeint, sondern Erkennen kommt hier aus dem griechischen Wort Ginosko. Und Ginosko meint viel mehr als ein bloßes intellektuelles Erkennen vom Verstand her, sondern es meint ein intimes Erkennen, ein tiefes Erkennen und ein intimes Erleben. Und ihr müsst wissen, das geht so tief, Ginosko wird an anderer Stelle der Bibel sogar mit Geschlechtsverkehr übersetzt. Ja, wenn das mal nicht ein intimes Erkennen oder Erleben ist, das heißt, es geht hier nicht darum, ja, okay, Gott, ich erkenne dich irgendwie, sondern nein, ich lebe eine tiefe, intime Beziehung mit dir. Und dieser Vers, wenn man sich diese Wortbedeutung bewusst macht, merkt man, okay, da steckt sowas Tiefes hinter. Und der zeigt auf, hey, ein kraftvolles, erfülltes Leben steckt in direkter Verbindung damit, dass du mit Gott eine tiefe, intime, persönliche Beziehung lebst. Und als ich diesen Vers gelesen habe, habe ich gedacht, ja, okay, ist ja cool, schön, aber Gott, wie lebe ich denn mit dir jetzt bitte schön eine tiefe Beziehung? Was ist der Weg dahin, dass ich mit dir eine tiefe Beziehung lebe? Wie komme ich dahin? Und in dem Moment ist mir eingefallen, ein anderer Vers, den ich ebenfalls sehr cool finde, Psalm 46, Vers 11, da geht es auch darum, Gott zu erkennen. Im Psalm 46, Vers 11 lesen wir nämlich, seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Da habe ich gedacht, okay, schon wieder erkennen, Gott erkennen. Habe gedacht, geht das vielleicht in eine ähnliche Richtung? Ist das vielleicht ein ähnliches Erkennen wie in Johannes 17, Vers 3, das Ginosko? Nun müsst ihr wissen, das Alte Testament ist nicht in Griechisch, sondern in Hebräisch geschrieben. Also haben wir da auch andere Worte. Und das Wort, was da für Erkennen gewählt wird, ist das hebräische Wort Yada. Und Yada, was bedeutet das übersetzt? Es geht viel mehr, viel weiter drüber hinaus über ein Erkennen. Okay, ich erkenne, das ist Gott. Sondern es geht um ein intimes Erleben. Ja, um eine intime, tiefe Beziehung. Und ja, da kann man oder wird in einer anderen Stelle der Bibel auch mit was übersetzt? Wer kann es sich denken? Keiner traut es sich zu sagen. Sex. Ja, mit Geschlechtsverkehr. Wir lesen es in 1. Mose 4, Vers 1. Und Adam erkannte Eva und sie gebar ihm einen Sohn. Auch hier haben wir wieder dieses, eine tiefe Beziehung, die weit darüber hinausgeht, einfach nur irgendwas zu erkennen. Ein intimes Erleben. Und das Coole an Psalm 46, Vers 11 ist, Psalm 46, Vers 11 zeigt uns den Weg auf wie wir dahin kommen. Und zwar der Weg in das Erkennen von Gott, in die intime Beziehung mit ihm, in ein intimes Erleben mit Gott, ist folgender: sei still. Sei einfach mal still. Und das ist jetzt das letzte Wort, was ich auseinandernehme, dieses Wort, was hier mit Stillsein übersetzt wird, das bedeutet so viel wie: zieh dich zurück, lass los, sei leise, entspann dich. Das sind die Worte, mit denen man dieses Wort "seid still" übersetzen kann. Das heißt, die Bibel zeigt dir auf, hey, der Weg, wenn du die Entscheidung triffst und sagst, hey, ich möchte Gott, ich möchte mit dir eine intime Beziehung leben, ist der Weg, wie du dahin kommst, sei still, und zwar sowohl äußerlich als auch innerlich. Mach einfach mal den Fernseher aus, mach mal das Radio aus, mach dein Handy aus. Zieh dich an einen Ort zurück, zurückziehen, ja, zieh dich an einen Ort zurück, wo du für dich bist. Und wenn du dann äußerlich still bist, dann werde auch innerlich still. Hör mal auf, dir Sorgen über all das zu machen, was in Zukunft kommt, dich darüber zu ärgern, was in der Vergangenheit passiert ist, darüber nachzudenken, wie wird das, wie mache ich das und wie war das und was auch immer. Und komm mal im Hier und Jetzt an. Weil ich kann euch sagen, wo ist Gott in diesem Moment? Hier. Wann ist Gott in diesem Moment? Jetzt. Und wer ist meistens nicht im Hier und Jetzt? Wir. Wir sind fast immer überall, nur nicht da, wo wir sind. Wir sind in Gedanken schon, wie wird das, das muss ich planen, das war heute bescheuert, mit dieser Situation mit meinem Chef, das war schwierig und wie wird das wohl? Wir sind nie im Hier und Jetzt. Und so oft sagen wir, hey Gott, ich möchte gerne von dir hören. Aber Gott redet immer nur im Hier und Jetzt. Du kannst nur im Hier und Jetzt Beziehung mit Gott leben. Und wenn du in ein intimes Erleben mit Gott kommen möchtest, dann wird es entscheidend, ist es entscheidend, dass du im Hier und Jetzt ankommst. Und der Weg dahin ist der, dass du einfach mal still bist und dich zurückziehst. Und deswegen ist der erste Schritt, um in ein erfülltes und kraftvolles neues Jahr zu starten, wo du Gott in deinem Leben wirken spürst und Gott erlebst, einfach mal verbringe Zeit mit Gott im Hier und Jetzt. Das ist der erste Schritt. Und hier ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe es gerade aufgezeigt, wenn wir diese beiden Verse kombinieren, Johannes 17, Vers 3, dann lesen wir, okay, wenn ich still bin, wird es dazu führen, dass ich eine intime Beziehung mit Gott lebe. Und das führt, gemäß Johannes 17, Vers 3, ich kann es auch nochmal zeigen, dazu, dass ich dieses Zoe-Leben erleben werde. Ein Leben in Fülle, ein kraftvolles Leben, ein Leben, wo Gott wirkt, ein übernatürliches Leben. Und hier jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Fang aber nicht an, mit Gott Beziehung zu leben, damit du von ihm bekommst. Das ist eine falsche Motivation. Ich meine, stellt euch das mal vor, ich würde mit meiner Verlobten Rahel, würde sagen, okay, Mäuschen, so nenne ich sie normalerweise nicht, ja, aber ich würde jetzt mal sagen, Liebling, Schatz, was auch immer, heute nehme ich mir eine Stunde Zeit für dich, ich höre dir sogar zu, dafür spülst du dann anschließend bitte, okay? Oder wäschst die Wäsche oder saugst einmal die Wohnung. Ja, ist das ein Deal? Das wäre nicht cool. Das ist nicht cool, Beziehung zu leben, damit ich was bekomme. Das ist eine falsche Motivation. Ja? Es ist ein netter Nebeneffekt. Wenn Rahel mal kocht, da freue ich mich drüber. Das ist schön. Es ist auch schön, dass ich es genießen kann, mit ihr Beziehung zu leben, mit ihr zu reden. Und das sind alles schöne Sachen, aber das darf niemals mein Ziel sein. Der Grund, warum ich mit ihr Zeit verbringe, sollte immer der sein, dass ich sie liebe und dass ich Beziehung mit ihr leben möchte. Nicht irgendwas, was ich bekomme oder sowas, sondern einfach etwas, dass ich mich in diese Liebesbeziehung zu ihr investieren möchte. Und deswegen ganz wichtig, fang jetzt nicht an, mit Gott Beziehung zu leben, damit du dieses Whaling bekommst, so okay Gott, jetzt nehme ich mir eine Stunde Zeit für dich, dafür musst du dann aber auch das und das machen. Das ist ein falscher Weg. Sondern komm mit Gott in Beziehung, weil du ihn liebst, weil du mit ihm in Beziehung kommen möchtest. Und dieses Whaling, das wird ein cooler Nebeneffekt sein, aber es darf niemals das Ziel sein. Und dann ist noch die Frage, okay, wie können wir das umsetzen? Wie können wir praktisch das umsetzen? Und da möchte ich dir sagen, finde deinen eigenen Weg, wie du mit Gott Beziehungen lebst. Ich habe für mich vor anderthalb Jahren ungefähr, habe ich es einfach mal ausprobiert, habe gesagt, okay, ich gehe jetzt jeden Tag eine halbe Stunde spazieren. 2 Wochen lang mache ich das. Ich habe bei mir an meinem Haus an meiner Wohnung so einen Waldweg. Wenn ich da lang gehe, eine Runde geht 35 Minuten ungefähr. Ich habe gesagt, Gott, ich probiere das jetzt einfach mal aus, jeden Tag eine halbe Stunde mit dir spazieren zu gehen. Seitdem mache ich das täglich. Und es ist somit die beste Zeit, die ich jeden Tag erlebe, weil es ist großartig und es ist für mich perfekt. Ich kann dort runterfahren, ich kann still werden, äußerlich und innerlich. Ich komme im Hier und Jetzt an und ich habe so oft erlebt, wie Gott zu mir spricht oder wie er einfach nur da war. Und das Coolste war, was er gesagt hat, war einmal, da hatte ich so den klaren Eindruck, dass Gott so sagt, hey, ich liebe es, jeden Tag mit dir hier spazieren zu gehen. Und das ist cool. Und das sollte die oberste Priorität sein. Und das ist allerdings mein Weg. Ich weiß nicht, ob das auch dein Weg ist. Es kann sein, dass es für dich auch dran ist, dich einfach in deinen Lieblingssessel zu setzen, einen guten Kaffee oder einen guten Tee dazu und einfach still zu werden. Vielleicht ist dein Weg auch, dass du Lobpreismusik anmachst, etwas in der Bibel liest. Ich weiß es nicht. Finde deinen Weg, wie du Beziehung mit Gott lebst und finde deinen Weg zu deiner Qualitätszeit mit Gott, wo du dir ganz bewusst Zeit nimmst, Beziehung mit ihm zu leben, weil das ist entscheidend. Ja? Es ist gut, immer mal wieder zwischendurch mit Gott sich zu connecten. Morgens vielleicht, wenn man aufsteht, hey Gott, danke für einen neuen Tag, auch dich möchte ich heute mit reinnehmen. Abends, yo, war ein guter Tag, gute Nacht, was auch immer, vielleicht zwischendurch am Tag mal ein kurzes Gebet nach oben, das ist gut und wichtig. Schreib Ral auch zwischendurch mal eine WhatsApp. Aber es ist auch wichtig, dass wir Qualitätszeit mit Gott leben. Genauso wie es wichtig ist, dass ich Quality Time mit Raal lebe. Ja. Und das ist so entscheidend. Wir brauchen Qualitätszeit mit Gott. Also, erster Schritt. Verbringe Zeit mit Gott im Hier und Jetzt. Zweiter Schritt. Haben die ersten schon gelesen? Obwohl ihr es noch nicht solltet. Ihr solltet nur das lesen, was ich euch vorlese. Nimm die Bibel ernst. Jetzt sagen die Ersten, was? Natürlich muss ich die Bibel ernst nehmen. Das ist das Wort Gottes, das nimmt man ernst. Ja, das habe ich auch gedacht, bis vor 2 Jahren. Und dann habe ich mir irgendwann mal die Frage gestellt, ja, nehme ich die Bibel eigentlich wirklich ernst? Und ich habe mir gedacht, okay, das will ich jetzt mal rausfinden, ob ich die Bibel wirklich ernst nehme. Und ich habe mir einfach mal ein paar Verse rausgesucht und habe so überlegt, hey, nehme ich die Bibel ernst? Und ich habe es mit mehreren Versen gemacht. Einen möchte ich euch zeigen und euch da mit reinnehmen. Johannes 14, Vers 12, da spricht Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue und wird größere als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. Und ich habe mir den Vers angeguckt, habe gedacht, okay, mal gucken, ob ich die Bibel ernst nehme. Habe ich mal überlegt, okay, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, damit meint er erstmal, hey, Leute, jetzt erzähle ich euch was, ihr könnt mir vertrauen, weil ich vertrauenswürdig bin, solltet ihr das jetzt wirklich für voll nehmen, was ich euch erzähle? Wer an mich glaubt, habe ich gedacht, jawohl, das bin ich. Ich glaube an Jesus, ich bin damit gemeint. Okay, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue. Habe ich überlegt, was hat Jesus denn für Werke getan? Olli hat uns vorhin bei der Begrüßung eins erzählt. Er hat Lazarus auferweckt von den Toten. Habe ich gedacht, nee. Machen vielleicht so ganz krasse Prediger irgendwo in Afrika oder sowas, da gibt es das vielleicht noch, aber ich kann damit nicht gemeint sein, da falle ich nicht drunter, nee. Da habe ich überlegt, ja, was hat Jesus noch gemacht? Er hat Kranke geheilt. Er hat auch gesagt, ja, nee, weiß ich nicht. Ja, ich habe schon mal für jemanden gebetet und ein paar Tage später ging es ihm noch besser, vielleicht war da ein Zusammenhang, aber eigentlich, ja, mehr so nicht. Habe ich weiter überlegt, was hat Jesus noch gemacht? Hat einen Baum zum Verwelken gebracht. Habe gedacht, da kommen wir der Sache schon näher. Meine Wohnung ist der Beweis. Ich habe gerade letztens eine Topfpflanze weggeschmissen. Das kriege ich hin. Aber mir ist aufgefallen, hey, was hat Jesus noch gemacht? Jesus hat was verändert, Jesus hat gewirkt und ich bin zum Schluss gekommen, nee, das trifft auf mich eigentlich nicht zu. Vielleicht noch irgendwelche krassen Prediger, die man im Fernsehen sieht oder was auch immer, aber auf mich trifft das doch nicht zu. Und in diesem Moment ist mir aufgefallen, ich nehme die Bibel nicht ernst. Muss ich für mich ganz klar zum Schluss kommen. Und das ist nicht der einzige Vers, wo mir das aufgefallen ist. Und das ist so die Frage, nehmen wir die Bibel ernst oder nehmen wir sie nicht ernst? Glauben wir, dass da ein Auftrag für uns ist, dass Gott einen Auftrag für uns als Gemeinde gemeinsam hat, einen Auftrag für jeden Einzelnen von uns, dort zu wirken, wo Gott uns hinsetzt, in die Arbeit, in die Familie, in den Freundeskreis? Glauben wir das? Nehmen wir die Bibel ernst? Oder tun wir es nicht? Und ich bin überzeugt, so viele Christen, und ich nehme mich selber da gar nicht raus, nehmen die Bibel nicht ernst. Wann immer eine krasse Aussage in der Bibel steht, sitzen wir da, zumindest ging es mir so, und ich könnte mir vorstellen, dem einen oder anderen auch, und denkt so, ja, das ist die Bibel, die schreibt das sowieso immer krasser und so, die übertreibt immer so ein bisschen, kann man nicht so ganz ernst nehmen. Machen wir nicht bewusst, aber unterbewusst. Und wir blättern weiter und gucken uns das nächste an. Gucken den nächsten Vers an, ja. Das ist eine krasse Aussage. Ich erlebe sie nicht im Leben, also kann sie ja nicht so gemeint sein. Wird irgendwie anders gemeint sein, weiß ich nicht. Und ist egal. Ja? Und ich glaube, es ist Zeit, genau von dieser Einstellung wegzukommen, hin zu einer anderen Einstellung. Und zwar, dass wir sagen, okay, Gott, das ist dein Wort und du hast da etwas reingeschrieben. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich verstehe diese Aussage falsch, dann zeig mir bitte, wie du sie wirklich meinst. Oder du meinst sie genauso, wie sie da steht, dann möchte ich den Punkt mit dir angeben, damit das, was in deinem Wort steht, in meinem Leben Realität wird. Und es ist wichtig, natürlich muss die Bibel interpretiert werden. Natürlich, das ist ganz wichtig. Aber nicht auf diese Art und Weise, wie wir es oft machen. Ich erlebe es nicht, also ist egal. Es ist die Frage, wie finde ich das raus, ob es Gott wirklich meint, so wie es da steht? Gibt es viele Möglichkeiten, ja? Ich kann mich mit dem Vers auseinandersetzen, überlegen und gucken, was bedeuten die einzelnen Wörter. Ich habe es euch mal vorgemacht bei Johannes 17, Vers 3. Ich kann mir andere Übersetzungen angucken. Wenn ich in meiner Hoffnung für alle lese, dann gucke ich mir vielleicht an, was steht denn mal in der Schlachter dazu, nur als Beispiel. Ich kann gucken, was heißt im Kontext, was steht in diesem Vers, in welchem Kontext steht er, was steht davor, was steht dahinter, auf welche Situation ist es bezogen. Ich kann mir andere Bibelstellen zu dem Thema angucken. Ich kann mir Predigten dazu anhören, ich kann in meinem Hauskreis fragen oder ich gehe den ersten Schritt, Zeit mit Gott verbringen und frage Gott, hey, sag mal, wie meinst du das eigentlich? Meinst du das wirklich so, wie ich das gerade verstehe? Oder verstehe ich dich da vielleicht falsch? Und nur als Beispiel, wir lesen in einer Bibelstelle, wer Vater und Mutter nicht hasst, ist meiner nicht wert. Man kann erstmal denken, okay, Gott, verstehe ich das da gerade so richtig, verstehe ich das richtig? Ich soll meine Eltern hassen, damit ich mit dir unterwegs sein kann? Und dann gucke ich mir mal einfach eine andere Bibelstelle an, wie ich mit meinen Eltern umgehen soll. Und dann lese ich, okay, du sollst deine Eltern ehren, liebe deine Mitmenschen, achte sie höher als dich selbst. Und dann merke ich schon, okay, das passt nicht zusammen. Das heißt, ich muss irgendeinen Teil da falsch verstehen und dann gehe ich da tiefer rein. Und dann finde ich raus, was wirklich Gottes Plan dahinter ist. Ja, und das ist das Entscheidende. Ich möchte euch ermutigen, fangt an, uns ermutigen. Wir sollten anfangen, die Bibel ernst zu nehmen und wirklich zu schauen, okay, was ist dein Plan, Gott? Was sind deine Gedanken? Was möchtest du mit dieser Bibelstelle mir sagen? Und wenn ich es in meinem Leben nicht erlebe, du es aber so meinst, dann möchte ich mich mit dir auf den Weg machen, damit das Realität wird. Und ich bin überzeugt, Gott meint vieles in der Bibel, was wir so abtun oder nicht glauben, genauso wie er es sagt. Und wisst ihr, das größte Problem ist da nämlich folgendes. Gottes Wort ist mächtig. Die Bibel hat Kraft und hat Power. Aber es gibt eine Möglichkeit, wie diese Kraft verfliegen kann. Wie die Bibel absolut kraftlos wird. Und das lesen wir in Hebräer 4, Vers 2. Denn auch uns ist eine Heilsbotschaft verkündigt worden, gleich wie jenen, aber das Wort der Verkündigung hat jenen nicht geholfen, weil es bei den Hörern nicht mit dem Glauben verbunden war. Hier lesen wir von Menschen, die Gottes Wort verkündigt bekommen haben, aber es hat denen gar nichts gebracht. Warum nicht? Weil sie das Wort nicht mit Glauben verbunden haben. In dem Moment, wo du sagst, ja gut, okay, das kann man nicht so ernst nehmen, nimmst du Gottes Wort die Kraft. Und das ist nicht gut. Und deswegen der zweite Schritt, zu dem ich dich ermutigen möchte, wenn du Gottes Plan, und er hat einen Top-Plan für dein 2022, in deinem Leben erleben möchtest, dann zweiter Schritt, nehme sein Wort ernst. Ich habe vor 2 Jahren die Entscheidung getroffen und gesagt, okay Gott, ich will einfach mal ausprobieren, was passiert, wenn ich dein Wort wirklich ernst nehme. Ich habe mich mit ein paar Bibelversen auseinandergesetzt und habe angefangen, sie ernst zu nehmen, und das hat in meinem Leben krass was verändert. Ich habe Unglaubliches im Bereich Heilung erlebt, ich habe Unglaubliches im Bereich Finanzen erlebt, ich habe Unglaubliches im Bereich Beziehung mit Gott erlebt. Nicht, weil ich irgendwie ein toller Typ bin oder was auch immer, gar nicht, sondern einfach, weil ich angefangen habe, Gottes Wort ernst zu nehmen. Und wenn du diese 2 Schritte hast, wenn du eine Beziehung mit Gott lebst und angefangen hast, sein Wort ernst zu nehmen, dann komm zum dritten Schritt, und zwar wende die Bibel auf dein Leben an. Als ich vor 2 Jahren gesagt habe, okay Gott, ich möchte dein Wort ernst nehmen, habe ich gedacht, dann muss ich auch den weiteren Schritt gehen und Gottes Wort in mein Leben einbauen. In meinen Alltag einbauen. Und ich habe mir 2 Verse rausgesucht, wo ich gesagt habe, mit denen starte ich. Ganz easy erstmal, ich nehme mir nur 2 Verse vor und überlege mir, was bedeutet das, wenn ich die in mein Leben einbaue. Und einer von den beiden war einer, über den habe ich schon ein paar Mal gepredigt, Matthäus 6, Vers 33. Dort lesen wir, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Und ich habe überlegt, okay Gott, was meinst du damit? Ich möchte diese Bibelstelle ernst nehmen. Also, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes. Habe ich mich damit auseinandergesetzt, okay Gott, damit meinst du, dass du die oberste Priorität sein sollst in meinem Leben, in jedem Bereich. Habe ich gesagt, okay, gut Gott, ich setze dich an oberste Stelle. 2. Punkt, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Was bedeutet dies alles, wenn wir in den Kontext schauen? Lesen wir, okay, damit ist gemeint, dort, wo ich mich schlafen lege. Was ich zu essen bekomme, womit ich mich kleide. Habe ich gesagt, okay Gott, wenn ich diesen Vers ernst nehme, nachdem ich gecheckt habe, ob du ihn wirklich so meinst, komme ich zum Schluss, ich soll dich zur obersten Priorität in jedem Bereich meines Lebens machen. Und dann wirst du mich versorgen. Da habe ich gesagt, okay, Gott, ich tue jetzt einfach mal in meinem Leben so, als würdest du das wirklich so meinen. Und habe gedacht, wie uncool ist das eigentlich zu sagen, dass ich das jetzt nur auf einen Vers beziehe. Das sollte ich auf die ganze Bibel beziehen. Aber ich habe gesagt, okay, ich fange langsam an. Und habe dann überlegt, was bedeutet das für mein alltägliches Leben? Und ein Aspekt war davon auch, dass ich dann gedacht habe, okay Gott, dann mache ich dich auch zum Chef meiner Finanzen. Ich habe gesagt, Gott, du bist ab sofort der Chef meiner Finanzen. Wann immer du sagst, gib weg, werde ich weggeben. Wann immer du sagst, behalte. Wann immer du sagst, mach sonst was, mach sonst was. Und jedes Mal, wenn Geld aufs Konto gekommen ist, habe ich gesagt, hier Gott, da ist wieder Geld. Du bist der Chef meiner Finanzen. Was soll damit geschehen? 1-2 Monate später gab es eine Situation. Ihr müsst wissen, ich habe schon vor einigen Jahren Geld auf ein Nebenkonto bei mir geparkt, wo ich gesagt habe, das spare ich an für entweder meinen Hausbau oder für meine Hochzeit. Und so nach 2 Monaten meinte Gott, hey, du hast ja doch dieses Geld auf diesem Nebenkonto. Und ich gesagt, ja. Und dann meinte er, gib das mal weg. Du hast da einen Kumpel in Afrika, schick das mal zu ihm. Und dann habe ich gedacht, den 2. Schritt bin ich gegangen. Bibel ernst nehmen. 3. Schritt bin ich auch gegangen. Bibel aufs Leben anwenden. Gott, ich mache jetzt nochmal den 1. Schritt. Ich gehe nochmal eine Runde mit dir spazieren und frage dich, ob du das wirklich so meintest. Und bin eine Runde spazieren gegangen. Gott hat mir schon direkt am Anfang des Spaziergangs gesagt, ja, meine ich so. Und ich gesagt, okay, gut, dann gebe ich es jetzt weg. Und habe das Geld weggeschickt. Und, also wie gesagt, das war vor 2 Jahren. Vor 4 Monaten habe ich mich verlobt. Und so ein paar Tage nach der Verlobung saßen Rahel und ich dann zusammen und haben überlegt, ja, wie machen wir das denn mit der Hochzeit? Wie teuer ist sowas eigentlich? Haben nachgeguckt, ja, ist sehr, sehr teuer. Und ich habe gesagt, ja, ich hatte da mal was, aber das ist jetzt weg. Und dann haben wir überlegt, okay, was machen wir jetzt? Wir können uns es einfach machen, wir können uns einen Kredit aufnehmen, dann ist die Sache erledigt. Oder wir können den zweiten Schritt gehen und Gott für Versorgung vertrauen. Und wir haben überlegt, und es war nicht einfach, aber irgendwann sind wir zum Schluss gekommen, ich habe gesagt, hey, wenn Gott sagt, das Geld, was du für deine Hochzeit angespart hast, gib weg, dann vertraue ich auch drauf, dass er mich versorgen wird. Ich habe gesagt, Gott, du bist der Chef meiner Finanzen. Wenn du mir gesagt hast, gib weg, wenn ich jetzt brauche, dann ist das dein Bier, weil du bist ja der Chef meiner Finanzen. Und das war nicht einfach, das war gar nicht einfach. Es wäre so easy gewesen, einfach einen Kredit aufzunehmen. Aber ich habe gesagt, ich möchte diesen Glaubensschritt gehen. Und ich bin ihn gegangen und zwei Tage später, ich liebe diesen Teil, sind wir mit zwei wunderbaren Personen spazieren gewesen, wir haben uns auf ein Abendbrot getroffen, wir sind gemeinsam essen gegangen, zwei Tage später, nachdem wir die Entscheidung getroffen haben, und während des Essens haben sie uns einfach so nebenbei gesagt, ach ja, übrigens, ihr heiratet ja bald, wir bezahlen euch die Hochzeit. Und sowas ist großartig, und ich kann dir sagen, du wirst erleben, wie Gottes Wort in deinem Leben Realität wird, wie seine Versorgung Realität wird, seine Liebe, seine Kraft, auch die Kraft, die er durch dich wirkt, um andere Leben zu berühren. In dem Moment, wo du wirklich anfängst, eine intime Beziehung mit Gott zu leben, sein Wort einfach auch mal ernst zu nehmen und ihm anzufangen zu vertrauen und die Bibel auf dein Leben anzuwenden. Ja. Und du wirst erleben, dass Gott in deinem 2022 wirkt. Und ganz wichtig, das heißt nicht, dass du keine Probleme mehr hast. Aber das bedeutet, dass du mit Gott an deiner Seite über dein Problem stehst und durch die durchgehen wirst und erleben wirst, wie Gott in den dunkelsten Momenten das Licht ist. Wie er Wunder wirkt, wie er durch dich wirkt und wie er dich stärkt. Und ich kann dir sagen, Gott hat sowas von Bock, mit dir in dieses 2022 zu starten. Er hat sowas von Bock, in deinem 2022 sich sowas von zu zeigen. Es gibt einen Vers, ich weiß nicht genau, wo er steht, irgendwo in dem Psalm, da steht, Gott durchsucht die gesamte Erde nach Menschen, an denen er sich kräftig und mächtig erweisen kann. Und genau das möchte er, und er sucht nach dich. Und er hat Bock, aber er ist ein Gentleman, er hält sich zurück und wartet auf deine Reaktion. Er drängt sich nicht auf. Und jetzt möchte ich mit euch noch einen vierten Schritt angehen. Den können wir ganz schnell abhandeln, aber der ist so wichtig. In dem Moment, wenn du den ersten Schritt gehst und sagst, okay, ich verbringe Zeit mit Gott im Hier und Jetzt. Den zweiten Schritt, ich nehme die Bibel ernst. Drittens, ich wende sie auf mein Leben an. Dann bin ich mir ziemlich sicher, dass es für dich die Situation geben wird, wo du merkst, dass Druck da ist. Wo du denkst, ah, ich muss ja heute noch Zeit mit Gott verbringen. Oder, ah, ich merke jetzt, ich glaube, Gott sagt mir, dass ich Geld dahin geben soll, aber ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher. Ja, und jetzt habe ich mich nicht getraut. Ah, was denkt er jetzt über mich? Was auch immer. Wann immer Druck kommt, wann immer Angst kommt, wann immer irgendwas kommt, geh den vierten Schritt, komm immer wieder zurück zur Basis. Und was ist die Basis? Die Basis ist, es kommt nicht auf deine Leistung an, weil Jesus schon alles geleistet hat. Es kommt nicht darauf an, was du tust. Jesus hat am Kreuz alles getan. Ja. Das heißt, du brauchst dir keinen Druck machen. Du brauchst keine Angst davor haben zu scheitern. Weil das ist nicht das Entscheidende. Sondern komm weg von diesem Druck zu einer positiven Motivation. Dieses, okay, hey, ich möchte Gott, ich möchte Beziehung mit dir leben. Und wenn ich irgendwo drin scheitere, ja, so what, dann stehe ich auf und gehe es wieder an. Gott, ich möchte die Bibel ernst nehmen. Und wenn es dann einen Vers gibt, wo ich mich auseinandersetze und merke, ja, das ist das, was du meinst, aber ich schaffe es nicht, in mein Leben einzubauen oder da dir doch nicht zu vertrauen, so what? Das ist Beziehung mit Gott leben. Auch mal scheitern, wieder aufstehen. Gott ist immer da und hilft dir immer gerne wieder hoch. Und ist nicht frustriert, ist nicht enttäuscht. Überleg dir, du kannst Gott nicht mehr enttäuschen, er weiß ja schon alles, was passiert. Das ist das Entscheidende, komm immer wieder zurück zur Basis. Das Lobpreisteam kann nach vorne kommen. Ich möchte jetzt zum Abschluss, möchte ich dir eine Möglichkeit geben, wenn du heute hier bist oder auch wenn du im Livestream bist oder dir dieses Video später anschaust und sagst, okay, hey, ich habe noch nie diese Entscheidung getroffen. Ich habe noch nie bewusst Ja zu diesem Gott gesagt. Ich habe noch nie Ja zu diesem Geschenk von Jesus gesagt, der für all meine Schuld gestorben ist, der mich unendlich und bedingungslos liebt. Dann möchte ich dir hier heute Morgen die Möglichkeit geben, dass du eine Entscheidung triffst und Ja zu diesem Gott sagst. Wir werden es wie folgt machen. Wir werden gleich alle die Augen schließen. Es wird ein privater Augenblick sein. Und ich werde von 3 auf 1 runterzählen. Und wenn du das bist, der sagt, okay, hey, ich habe noch keine Entscheidung getroffen, aber ich möchte das jetzt hier heute machen, dann möchte ich dich ermutigen, dass du einmal deine Hand hebst, für dich als bewussten Schritt, dass du wirklich sagst, das bin ich. Und ich treffe hier heute eine Entscheidung als Zeichen für mich, als Zeichen für Gott. Brauchst du es nicht machen. Er kennt dein Herz und er kennt deine Gedanken. Das heißt, wenn dir das komplett unangenehm ist und du es nicht machen möchtest, kannst du auch innerlich einfach sagen, okay, Gott, ich sage Ja zu dir. Und dann anschließend, wenn wir gemeinsam als Gebet sprechen, als gesamte Gemeinde, wir sind eine Family, wir werden ein Gebet sprechen. Ich werde vorbeten und du kannst es dann nachbeten. Wir werden es alle gemeinsam machen. Und dort triffst du dann die Entscheidung, dein Leben Gott zu geben. Okay, lass uns einmal die Augen schließen. Keiner schaut nach links oder rechts, das ist ein privater Augenblick. Und ich zähle runter. 3. Jesus liebt dich unendlich und bedingungslos. 2, er hat sein Leben für dich gegeben, für deine Schuld, damit du nichts mehr leisten musst, sondern dass du es einfach frei annehmen kannst. Und 1, es ist aber deine völlig freie Entscheidung. Okay, wenn du das bist, dann heb jetzt den Arm als Zeichen, dass du sagst, ich treffe eine Entscheidung. Dankeschön, sehr schön. Ja, okay, ich sehe die Hände. Ja, sehr schön, okay. Könnt die Hände wieder runternehmen und die Augen wieder öffnen. Okay, lasst uns alle gemeinsam einmal aufstehen. Ich werde ein Gebet vorbeten, könnt es einfach nachbeten und damit heute die Entscheidung treffen. Ich sage Ja zu diesem Gott. Jesus, betet es ruhig nach. Wir als eine Family, wir machen es alle zusammen, um auch die zu unterstützen, die heute eine Entscheidung hier getroffen haben. Jesus, heute komme ich zu dir. Danke, dass du für meine Schuld gestorben bist. Danke, dass du mich unendlich und bedingungslos liebst. Heute treffe ich die Entscheidung, mein Leben mit dir gemeinsam zu leben. Sei du von nun an mein Gott, mein König. Und meine Nummer 1. Und alle sagen Amen. 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 Sehr stark, sehr cool.